Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Wenn Ärzte Fehler machen, dann trifft das immer beide Seiten, den oder die Patienten und natürlich auch die Ärztinnen und Ärzte. Kein Mediziner führt absichtlich irgendjemandem Leid zu. Aber Fehler passieren und über genau die berichten wir euch in diesem Podcast. Wir besprechen nur echte Fälle, das wisst ihr, aus Peters Kanzlei und in Funktion des Patientenanwalts. Gehst du soweit mit mir d'accord, Peter?
Könnte ich dir jemals widersprechen.
Privat machst du das recht häufig, muss ich
sagen. Aber im Podcast traue ich mich das nicht.
Das ist gut.
Weil es würde ohnehin rausgeschnitten werden, weil du bist ja für den Schnitt zuständig.
Ich bin die wandelnde Schere.
Habe ich leider überhaupt keinen Einfluss.
Ja, Peter versucht es öfter mal, aber es fliegt halt immer raus. Peter, du hast deine Kanzlei für heute abgeschlossen, bist zu mir hier in die gemütliche Podcast-Höhle gedüst. Wie war denn eigentlich deine Woche? Das habe ich dich noch nie gefragt. Also war die jetzt entspannt oder sind in dieser Woche tatsächlich auch wirklich spannende und neue Fälle bei euch reingekommen?
Ja, es gibt eigentlich keine Woche, wo nicht ein spannender Fall reinkommt. Da ist auch ein Stück weit der Podcast dran schuld, in Anführungszeichen, wenn man davon schuld sprechen kann. Also der Podcast hat noch dazu geführt, dass doch noch mehr Patientinnen und Patienten auf uns aufmerksam geworden sind und sich dann auch melden.
Ja, das bleibt nicht aus. Da musstest du aber mit rechnen.
Ja, das ist auch sehr willkommen. Wir können nur leider nicht alle Fälle annehmen. Also unsere Kapazitäten sind auch beschränkt. Wir müssen leider den einen oder anderen Fall auch tatsächlich ablehnen, weil wir es einfach dann nicht mehr schaffen. Aber wir versuchen so viel wie möglich, um allen gerecht zu werden.
Ist irgendein Fall aus dieser Woche bei dir hängen geblieben so?
Ja, wir haben wieder eine Amputation, die ist hängen geblieben. Und da steht jetzt im Moment im Raume die zweite Beinamputation. Das sollte jetzt Ende der Woche, sollte das entschieden werden, ob das zweite Bein auch abgenommen werden muss. Das habe ich noch nicht gehört, ob das passiert ist. Wäre natürlich sehr tragisch, wenn das noch erforderlich gewesen ist. Ja, an den Fall erinnere ich mich.
Und da auch im Vorfeld jetzt dieser zweiten möglicherweise geplanten Amputation kann es einen Fehler gegeben haben auf der Suche seid ihr oder wie?
Ja, genau. Also das auch schon die erste hätte vermieden werden können und die zweite dann erst recht. Aber wir sind noch ganz am Anfang, das war jetzt erst Anfang der Woche kam der Fall rein, also da kann ich jetzt noch nichts Verlässliches zu sagen.
Ja, aber ich wollte das schon so oft gefragt haben, wie war deine Woche, was ist da so reingekommen? Gibt's auch mal eine Woche, wo so gar nichts ist? Also wo man dann zum Beispiel Fälle weiterverfolgt, die schon da sind?
Nein, das gibt's nicht. Also es gibt keine Woche ohne neuen Fall, es gibt auch keinen Tag ohne neuen Fall. Also zumindest ohne neue Anfrage, also das gibt's nicht mehr, also... Wir haben jeden Tag neue Fallanfragen.
Also das soll jetzt nicht bitter oder böse klingen, aber das füttert weiterhin unseren Podcast. Also die Fälle gehen uns nicht aus.
Genau.
Also ich kann euch nur sagen, es ist immer spannend, sich mit Peter zu treffen, auch wenn es privat ist beim Essen. Irgendwann kommt man doch wieder auf so einen Fall. Also du kannst ja wirklich einfach erzählen wie so ein Buch. Deswegen haben wir den Podcast ja auch irgendwann mal gestartet.
Ja, also man kommt manchmal ins Plaudern, man erzählt was und manchmal erzählt man auch was Falsches. Falsch in dem Sinne war es eigentlich nicht. Wir haben einen Hinweis bzw. eine Hörermail bekommen, der darauf hingewiesen worden ist, dass wir etwas Falsches zur Zuständigkeit der Amts- und Landgerichte gesagt haben. Das ist tatsächlich so. Ich habe nochmal geschaut. Wir haben das aber im alten Jahr aufgenommen und da war es noch richtig, aber haben so einen Ausblick in die Zukunft gewagt. Und der war dann nicht ganz richtig, weil das dann doch anders umgesetzt worden ist. Also nochmal zur Erläuterung, die Streitwertgrenze ist jetzt mittlerweile beim Amtsgericht bei 10.000 Euro. Wir hatten damals über 8.000 gesprochen und es sind tatsächlich 10.000 Euro. Und es gibt eine Besonderheit, weil Arzthaftungssachen sehr komplex, sehr schwierig sind, sind die jetzt losgelöst vom Gegenstandswert, / Streitwert, immer beim Landgericht angesiedelt. Also die Arzthaftungssachen gehen jetzt nicht mehr zu den Amtsgerichten, sondern nur noch zu den Landgerichten. Und daher muss man in jedem Fall auf einen Anwalt zurückgreifen, weil beim Landgericht besteht Anwaltszwang. Beim Amtsgericht kann man mitunter, was ich nicht unbedingt anraten möchte, ohne Anwalt auch auftreten, alleine. Das ist möglich, beim Landgericht ist das nicht mehr möglich.
Dafür liebe ich ja auch unsere Hörer so. Spitz, pass auf. Und wenn es nur die kleinste Kleinigkeit ist, ihr stoßt uns dann immer schon Bescheid und sagt, hier, da passt aber was nicht und das ist auch sehr wichtig und das macht auch gerne weiter so. Wir haben auch eine Hörerin, die uns eine Hörermail geschrieben hat, elektronische Post von Iris aus Erlangen. Und sie hat eine Frage an dich, Peter. Gewinnt ihr eigentlich jeden Fall oder was sagen die Statistiken aus?
Ja, wir gewinnen tatsächlich jeden Fall.
Ah, von wegen. Das wüsste ich ja wohl.
Das wäre jetzt die größte Lüge hier im Podcast. Nein, natürlich gewinnen wir nicht jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir mehr verlieren als gewinnen. Kann ich nicht ganz genau sagen. Manchmal erreicht man noch so einen kleinen Vergleich mit so einem, wie die Gerichte immer gerne sagen, Lästigkeitsbetrag. Aber nein, man verliert natürlich sehr, sehr viele Fälle, was an verschiedenen Gründen liegt. In erster Linie, das sei an der Stelle gesagt, an der Beweislastverteilung. Der Patient muss ja immer noch beweisen, dass der Arzt, die Ärzte etwas falsch gemacht haben und nicht andersrum. Und solange das so ist, ist es natürlich so, dass Patienten eher verlieren als obsiegen. Aber, das lass mich an dieser Stelle sagen, weil das immer und immer wieder kommt, es sprechen mich Mandanten an, die sagen, ja, eigentlich wollte ich gar nicht kommen, weil mir wurde vom Nachbarn, vom Freund, vom wem auch immer gesagt, ja, gegen Mediziner hat man ohnehin keine Chance. Und dann sage ich immer, Mensch, gut, dass Sie das sagen, dann mache ich ja seit 30 Jahren den falschen Beruf.
Und ja, mach doch die Kanzlei zu, es hat doch keinen Sinn, das bringt doch nichts.
Ja, ne, also wenn das tatsächlich so wäre, dann würden wir seit 30 Jahren nur Unsinn machen. Nein, tatsächlich ist das nicht so. Man kann natürlich auch in Medizin Haftpflichtsachen obsiegen.
Liebe Iris aus Erlangen, ich hoffe, das ist dir an Antwort genug. Sie schreibt noch, danke für eure Aufklärungsarbeit und dass ihr sehr differenziert auf medizinische Maßnahmen und das gesamte medizinische und pflegerische Personal schaut und auch deren Probleme seht. Ja, und auch da sind wir immer ganz offen für eure Nachrichten. Wenn es da was zu besprechen gibt, sagt es uns, schreibt uns eine Mail. Da kümmern wir uns immer und gerne drum. Jetzt steigen wir ein in unseren heutigen Fall.
Ich bin sowas von startklar.
Ja, heute stürzen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes in einen neuen Fall und dafür werfen wir gerade auch mal ganz allgemein einen Blick auf das Thema Unfälle. Die meisten Menschen verletzen sich nicht nur bei spektakulären Ereignissen, sondern eben bei ganz alltäglichen Unfällen. Und nach den verfügbaren Unfallstatistiken, die es so gibt, passiert das meiste da, wo wir uns ständig aufhalten und bewegen, also zu Hause, beim Heimwerken, bei Hobbys oder auch beim Sport. Die meisten Unfälle mit Verletzungsfolgen ereignen sich also eher im Haushalt und in der Freizeit als auf der Straße oder am Arbeitsplatz. Und wenn wir es noch ein bisschen genauer aufdröseln, dann sehen wir Stürze auf Platz 1 der Unfälle. Also Stürze gehören weltweit zu den häufigsten Ursachen für Verletzungen, die medizinisch behandelt werden müssen. Besonders häufig trifft es ältere Menschen, aber jeder, der jetzt nicht den ganzen Tag faul auf dem Sofa verbringt, kann natürlich stürzen.
Da muss ich Einspruch erheben, euer Ehren. Man kann ja sogar unglücklich vom Sofa fallen.
Also das ist natürlich, das ist die Königsklasse. Da hast du natürlich recht. Ja, und unser unglückliches Sturzopfer heute ist Maike. Sie ist 32 Jahre alt, lebt auf Spiekeroog, der kleinen ostfriesischen Insel, auf der es keine Autos gibt. Keine Hektik, keine Hauptverkehrsstraßen, kein Stadtlärm. Also wer hier Angst vor Verkehrsunfällen hat, ist definitiv am falschen Ort oder eher gerade am richtigen Ort. Maike kommt an diesem besonderen Tag vom Einkaufen zurück, schwere Tüten in beiden Händen. Aber warum die jetzt noch abstellen, wenn sie das kleine Gartentor zu ihrem Haus auch mit dem Fuß aufstoßen kann? Hat sie schon tausende Male gemacht, nie ist was passiert, außer eben diesmal. Maike bleibt mit dem Hosenbein hängen, verliert das Gleichgewicht, dreht sich beim Stürzen um die eigene Achse und landet mit voller Wucht auf ihrer rechten Schulter. Der Schmerz ist sofort da, explosionsartig schießt er in die Schulter und Maike weiß in diesem Moment, hier ist aber irgendwas kaputt gegangen.
Ja, kaputt gegangen, das ist das richtige Stichwort. Im Krankenhaus bestätigen Röntgenaufnahmen und eine durchgeführte Computertomographie diesen Verdacht. Maike hat einen Spiralbruch des rechten Oberarms. Die Diagnose wundert wenig bei der Art von Maikes Sturz, denn ein Spiralbruch des Oberarms entsteht nicht einfach durch einen Schlag, sondern durch eine Drehbewegung. Der Arm bleibt dabei meist irgendwo hängen, während sich der Körper weiterdreht. Der Knochen bricht dann spiralförmig, man kann sich das so vorstellen wie ein Korkenzieher. Das Problem, direkt am Oberarm verläuft der sogenannte Radialisnerv. Bei solchen Brüchen und erst recht bei der operativen Versorgung mit Platten besteht deshalb immer ein erhöhtes Risiko, dass dieser Nerv gereizt, eingequetscht oder verletzt wird.
Ja, sie ist natürlich sofort im Krankenhaus und die Empfehlung ist da auch klar und eindeutig, es muss operiert werden. Am nächsten Tag findet der Eingriff statt, die Fraktur wird mit einer Metallplatte stabilisiert. Als Maika aus der Narkose aufwacht, merkt sie sofort, hier stimmt was nicht. Sie versucht, ihre rechte Hand zu bewegen, aber die Finger reagieren nicht. Das Handgelenk lässt sich nicht kontrollieren. Sie sagt es der behandelnden Ärztin, die reagiert beruhigend, der Nerv sei ein bisschen verärgert. Das komme vor und das werde sich wieder geben.
Ja, das kommt tatsächlich vor. Nach Oberarmoperation kann es mitunter vorübergehend zu Nervenirritationen kommen. Das Problem ist nur, man muss sehr genau unterscheiden zwischen einer leichten Reizung und einer ernsthaften Nervenschädigung. Mhm. Und dafür reicht Abwarten in aller Regel allein oft nicht aus.
Aber Maike verbessert sich auch nichts. Sie bekommt eine Armschiene, wird mit Elektrostimulation behandelt. Im Aufklärungsbogen des Krankenhauses, den sie unterschrieben hat, steht, dass Nervenschädigungen mögliche Komplikationen der Operation sind. Im Entlassungsbrief heißt es, leichtes Kribbeln in der Hand, Kraftminderung bei der Streckung der Finger. Doch ihr Zustand verbessert sich auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nicht. Ihr Hausarzt wird misstrauisch, er erkennt, da passt was nicht zusammen und schickt Maike in ein anderes Krankenhaus nach Hamburg. Dort fällt schnell ein Begriff, den Maike bis dahin noch nie gehört hat und dieser Begriff lautet Fallhand.
Der Fachbegriff für Fallhand lautet Radialisparese. Dieser Begriff setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Radialis kommt aus dem Lateinischen und bezieht sich auf den Speichennerv im Unterarm und Parese stammt aus dem Griechischen und bedeutet unvollständige Lähmung oder Schwäche. Zusammengefasst beschreibt eine Radialisparese eine teilweise Lähmung des Speichennervs und genau das führt dazu, dass die Hand nach unten hängt, wie wir es bei einer Fallhand sehen.
Ja, und Radialisparesen sind jetzt nicht so selten. Manchmal entstehen sie auch durch Druck, etwa bei ungünstigen Schlafpositionen. Aber bei Maike führen natürlich alle Spuren zurück zur Operation. In der Klinik in Hamburg wird sie jetzt erneut operiert und während dieses Eingriffs sehen die Ärzte, was niemand zuvor gesehen hat oder nicht erwähnt hat. Der Radialisnerv ist unter der eingesetzten Metallplatte eingeklemmt. Also der Nerv ist nicht nur gereizt, er ist mechanisch geschädigt. In der Korrekturoperation wird die Platte dann neu positioniert. Zusätzlich muss noch ein Stück Nerv aus Maikes Unterschenkel entnommen und transplantiert werden. Ein Jahr später, also es vergeht doch eine gewisse Zeit, ist die Fallhand bei Maike dann tatsächlich verschwunden. Aber sie ist nicht gesund. Also sie kann ihr Handgelenk nach wie vor nur eingeschränkt drehen. Die Schulter bleibt teilweise steif. In den Fingern besteht ein dauerhaftes Taubheitsgefühl. Und eine Faust kann sie nicht mehr schließen. Und ja, dazu kommt noch diese lange auffällige Narbe. Das ist der Punkt, an dem sie jetzt anwaltliche Hilfe sucht. Peter, ohne zu ahnen, dass sie erst viele, viele Jahre später eine Entschädigung erhalten wird. Also das zieht sich wirklich lange hin, der Fall von Maike.
Ja, und das ist eine der häufigsten Fragen in unseren Erstgesprächen mit Mandanten, nämlich die, wie lange kann das Ganze dauern? Und da ich auch nicht im Besitz einer Glaskugel bin, weiß ich das auch nicht und kann dann nur auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Aber die helfen auch nicht wirklich weiter, weil es völlig unterschiedlich ist. Man weiß es schlichtweg nicht. Arzthaftungsverfahren können sich über Monate, über Jahre und in Ausnahmefällen sogar über Jahrzehnte hinziehen. Und die Dauer hängt von vielen Faktoren ab, von der medizinischen Komplexität, von Gutachten. Wie lange brauchen die Gutachter, bis sie das Gutachten erstellt haben? Von dem Gericht, das man angerufen hat. Es gibt Gerichte, die arbeiten sehr, sehr schnell. Und es gibt Gerichte, die sehr, sehr langsam arbeiten. Mhm. Das spielt auch eine große Rolle. Von sonstigen Verzögerungen. Es verstirbt vielleicht ein Richter, muss neu besetzt werden, die Kammer. Man muss die mündliche Verhandlung nochmal wiederholen. Der Sachverständige stirbt und es muss ein neues Gutachten eingeholt werden. Es wird ein Gutachten eingeholt und im Rahmen dessen ergibt sich, es muss noch in einem anderen Fachbereich etwas geklärt werden, also noch ein weiteres Gutachten eines anderen Gutachters und so weiter und so fort.
Ja, und um das Kind bei Maike mal beim Namen zu nennen, bei ihr dauert das Ganze mehr als 7 Jahre.
Ja, weil der Fall von Maike landet nicht beim Landgericht als Endstation, sondern zieht sich weiterhin bis zum Oberlandesgericht, also bis zur zweiten Instanz. Und dort prallen zwei medizinische Gutachten diametral, kann man schon sagen, aufeinander. In erster Instanz urteilt das Landgericht ganz klar. Es stellt fest, dass die behandelnden Ärzte nach der ersten Operation weitere diagnostische Maßnahmen hätten durchführen müssen. In erster Linie eine Bildgebung oder sogar eine erneute Eröffnung der Wunde. Um sicherzustellen, dass der Nerv nicht eingeklemmt ist, hätte das gemacht werden müssen, so das Gericht. Und es wertet das Unterlassen dieser Maßnahmen als, wir kennen es schon, Befunderhebungsfehler.
Also um das nochmal klarzustellen, der Fehler wird nicht in den Fokus gerückt, dass eben dieser Nerv eingeklemmt wurde bei der OP, sondern dass man im Nachhinein nicht gecheckt hat, ob da was eingeklemmt ist.
Besser hätte ich es nicht formulieren können.
Auch das blinde Huhn findet mal ein Korn. Und es ist ja auch immer die Frage, und die wird sich Maike garantiert auch gestellt haben, was wäre gewesen, wenn man früher hingeschaut hätte?
Genau, das ist immer das Hypothetische, was es zu beantworten gilt in vielen Arzthaftungsfällen. Und das ist nicht immer leicht. Gerade bei postoperativen Lähmungserscheinungen gilt aber der Grundsatz, je früher die Ursache geklärt wird, desto besser ist die Prognose. Ähnlich bei den Krebsfällen, die wir schon hin und wieder auch besprochen haben. Und wird ein Nerv über längere Zeit geschädigt, drohen auch dauerhaft Ausfälle. Und in der zweiten Instanz, wir haben gerade über die erste Instanz, das Landgericht, gesprochen, bewertet das Oberlandesgericht die Lage anders. Der Senat, so heißen die drei Richter, die da vorne sitzen, beim Landgericht heißen die Kammer und beim Oberlandesgericht Senat. Der Senat folgt stärker dem zweiten Gutachter, bleibt aber letztlich so ein Stück weit unentschieden und legt sich noch nicht so richtig fest. Folgen wir wirklich dem zweiten vollumfänglich oder hat der erste Gutachter vielleicht auch was für sich?
Also was stand jetzt im ersten Gutachten und was im zweiten? Wo sind die so auseinandergeraten dabei?
Ja, der zweite Gutachter, der seitens des Oberlandesgerichts eingesetzt worden ist, der sagte, auch wenn man dann Bildgebungen gemacht hätte und entsprechende Feststellungen getroffen hätte, wäre der weitere Verlauf nicht anders gewesen. Mhm. Also wir haben quasi wieder den Fehler, aber keine Kausalität. Also der Fehler hat dann zu keinem weiteren Gesundheitsschaden geführt. Der Verlauf wäre zumindest ähnlich, weitestgehend, aber gleich sogar gewesen.
Und der andere Sachverständige ist zu der Erkenntnis gekommen, nein, natürlich, das wäre 10-mal besser verlaufen, wenn man schnell gemerkt hätte und genau, wieder repariert hätte.
Genau, hätte man andere Maßnahmen ergreifen können und dann wäre die Schädigung nicht so groß gewesen, wie jetzt leider bei Maike es der Fall ist.
Und jetzt steht das da 50-50 und man kann das Ganze nur noch in die Hände des Gerichts geben?
Ja, das Gericht entscheidet im Endeffekt immer. Also in vielen Fällen ist es so, dass dann, es wird immer gesagt, Obergutachten, das habe ich auch schon erklärt, das ist kein juristischer Begriff, aber die Juristen verwenden den auch. Also meistens wird dann noch ein drittes Gutachten eingeholt und dann schauen, auf welche Seite positioniert sich der dritte Gutachter. Hier in dem Fall war es nicht so, der Senat hat einen Vorschlag gemacht und gesagt, okay, wir können uns nicht sicher entscheiden, ob wir dem ersten Gutachter folgen oder dem zweiten. Dem zweiten, also der quasi für eine Klageabweisung wäre, dem neigen wir eher zu, aber auch nicht so 100%. Also Parteien, ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt ein drittes Gutachten ergehen lassen. Das kann zu eurem Vorteil oder zu eurem Nachteil ausgehen. Oder ihr seid bereit, einen Vergleich zu schließen, wo diese Risiken mit einfließen, nämlich die Risiken, den Prozess zu verlieren. Und da ist das Verhältnis nicht 50-50, sondern wir bewerten die mal mit 60-40 zu Ungunsten von Maike. Und dann ergibt sich unter Berücksichtigung dessen, was man geltend gemacht hat, ein Betrag. Und der war in dem Fall von Maike 55.000 Euro. Das war der Vorschlag des Senats. Da haben wir überlegt, okay, Risiko eingehen. Wir sind wieder bei der Thematik Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach. Wir haben uns entschieden, den Spatz zu nehmen und die Gegenseite hat sich entschieden, auch den Spatz zu geben und nicht darauf zu setzen, dass beide Vögel davonfliegen und nicht zu zahlen ist. Um in diesem Bild zu bleiben, ja, ich sehe dein Traum, verschmitztes Traum, Lächeln über dieses nicht allzu schöne Bild, aber es beschreibt schon ganz gut, was sich da zugetragen hat und was die Überlegungen auf allen Seiten waren. Aber man sieht vielleicht nochmal, weil wir jetzt gerade heute wieder eine Mail eines Mediziners bekommen haben, der sagte, Mensch, ihr habt in dem Fall das und das einmal medizinisch ausgeführt, das stimmt so gar nicht. Erstens war das so, dass das ein Fachmediziner ausgeführt hatte, nicht wir. Also wenn es um Beurteilung in den Fällen geht, machen das immer Fachmediziner. Das ist nicht unsere Meinung, weil wir sind keine Mediziner, schon gar keine Fachmediziner für alle Bereiche in der Medizin. Aber man sieht einfach, dass es auch in der Medizin unterschiedliche Auffassungen gibt. Der eine sagt, das ist grün und der andere sagt, nein, das ist blau. Und so war es hier in dem Fall auch. Und damit muss man ein Stück weit leben und Gerichte müssen dann Entscheidungen treffen. Und wir sehen es ja hier auch bei den Juristen. In erster Instanz ist der Klage stattgegeben worden und in zweiter Instanz, nachdem die Gegenseite Berufung eingelegt hat, kam das Gericht in Zweifel und hätte möglicherweise, wenn es wirklich bis zum Ende durchgegangen wäre, also ein Urteil gefällt hätte, der Berufung stattgegeben und damit wäre die Klage quasi abgewiesen worden. Also zwei Juristen, unterschiedliche Auffassungen, zwei Mediziner, unterschiedliche Auffassungen. Ja. Das ist leider gar nicht so selten der Fall und damit muss man dann klarkommen.
Ich finde das ganz schwierig, weil so im privaten Leben, man möchte ja eigentlich irgendwie so immer die Wahrheit haben. So dieses eine, so ist das und das andere ist aber falsch. Wenn du jetzt sagst, uns hat ein Mediziner geschrieben, gesagt, so und so, das war aber falsch. Ja, aber es war eben ein Kollege von ihm. Für den war das falsch, aber ein komplettes richtig.
Es gibt kein 100% richtig oder falsch, weder in der Medizin noch im juristischen Kontext. In manchen Fällen vielleicht schon in der Medizin, als auch bei den Juristen, aber in vielen Bereichen gibt es auch Grauzonen oder es gibt einfach unterschiedliche Schulen und die vertreten unterschiedliche Auffassungen. Und dann kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen, wie man eine Situation bewertet. Und das war in dem Fall hier auch so. Aber wir sind froh, dass wir noch einen Vergleich über 55.000 Euro abschließen konnten. Aber wie gesagt, wir gewinnen ja jeden Fall und darum
natürlich auch den.
Auch diesen.
Ich meine, du hättest mir mal gesagt, Nervenverletzungen gehören in der Arzthaftung zu ja einem Thema, was immer wieder kommt.
Ja, das ist richtig. Also Nervenverletzungen gehören in der Arzthaftung zu Thematiken, die wir ja nicht täglich, aber wöchentlich haben. Und man muss immer schauen, leichte Schädigungen können vollständig ausheilen. Bei einer vollständigen Durchtrennung ist immer schnelles operatives Handeln entscheidend, wenn man noch etwas abwenden will, was oftmals dann nicht mehr gelingt, wenn der Nerv komplett durchtrennt worden ist. Und die beste Prognose besteht, wenn der Nerv innerhalb der ersten 7 Tage genäht wird. Das ist jetzt kein fixer Zeitraum. Manchmal muss es noch in kürzerer Zeit erfolgen. Manchmal geht es auch einige Zeit später, aber es gilt der Grundsatz, je früher, desto besser. Jeder weitere Tag verschlechtert an sich die Heilungschancen. Und wird eine Nervenverletzung übersehen oder zu spät behandelt, dann drohen nicht nur dauerhafte Lähmungen, sondern Muskelschwund, Taubheit, chronische Schmerzen und alles, was da hinten mit dranhängt. Und die Neurologen sagen immer gerne, ja, das fordert seine Zeit und da wird immer als Zeitrahmen so 1 bis 2 Jahre, die müssen wir schon abwarten, lieber Patient, bis wir final was sagen können. Also doch ein recht langer Zeitraum.
Ja, für Maike ist auf jeden Fall ein etwas zu langer Zeitraum verstrichen. Bei ihr gibt es keinen vollständigen Heilungserfolg, aber wenigstens Anerkennung und ein Vergleich, der zumindest juristisch einen Schlussstrich zieht in diesem Fall.
Ja, und bevor wir hier in dieser Episode einen Schlussstrich ziehen, hat Tanina noch eine ganz, ganz wichtige Nachricht für euch alle.
Ja, weil unglaublich viele von euch haben sich beworben für die Karten für unsere Live-Show in Leipzig und auch in Reda-Wiedenbrück im März. Über Social Media, über Instagram haben wir eine kleine Verlosung gestartet und so viele von euch wollen die Karten haben. Wir haben jetzt erstmal 5x2 in den Ring geschmissen, aber wenn ihr so dringend dabei sein wollt, worüber wir uns auch super freuen, haben wir uns gedacht, dann geben wir noch eine zweite Chance. Also ab sofort verlosen wir nochmal 5x2 Karten. Auch da könnt ihr euch wieder aussuchen, ob ihr uns lieber in Leipzig oder in Reda-Wiedenbrück besuchen möchtet. Alle, die jetzt schon mitgespielt haben, bleiben natürlich im Verlosungstopf. Alle, die noch nicht mitgespielt haben, die können sich jetzt noch beteiligen. Das war's für heute. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bleibt gesund und wir sagen bis dahin
Tschüssi. Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.